Man sagt, es ist das beste Spiel der Welt, Monopoly. Es wurde vor mehr als 80 Jahren erfunden. Heute gibt es fast 300 Millionen Exemplare des Brettspiels Monopoly, das in 114 Ländern verkauft und in 47 Sprachen weltweit übersetzt wurde. Das Ziel des Spiels ist einfach: Kaufe, miete und verkaufe so viel Eigentum wie möglich, um reich zu werden, das Spielbrett zu monopolisieren und das Spiel zu gewinnen. Zur Ausrüstung gehören ein Spielbrett, Monopoly-Geld, zwei Würfel, Spielsteine oder Spielfiguren, Karten sowie miniaturgrüne Häuser und rote Hotels. Es ist das beliebteste Brettspiel aller Zeiten, mit mehr als 1 Milliarde Menschen weltweit, die das Spiel gespielt haben. Das hilft zu erklären, warum über 6 Milliarden kleine grüne Häuser und über 2 Milliarden kleine rote Hotels hergestellt worden sind. Monopoly wurde sogar schon ins Weltall gebracht und jetzt gibt es eine Version speziell für iPhones entwickelt. Monopoly war eine Quelle für unzählige Stunden von Spaß und Unterhaltung für Menschen auf der ganzen Welt. Und es ist auch heute noch so beliebt wie eh und je. Aber in den dunklen Tagen des Zweiten Weltkriegs war es weit mehr als nur ein Spiel. Alliierte Soldaten in deutschen Gefangenenlagern nutzten Monopoly-Spiele für mehr als nur zum Zeitvertreib. Es war eine Frage von Leben und Tod. Monopoly wurde Teil eines brillanten, streng geheimen Plans des britischen Geheimdienstes, um alliierten Kriegsgefangenen zur Flucht zu verhelfen und sie in die Freiheit zu führen. Dies ist eine Monopoly-Geschichte, die Sie überraschen und inspirieren wird. Und vielleicht entdecken Sie ja, dass es eine Geschichte ist, die eine besondere Botschaft für uns heute enthält. Monopoly-Spiele haben seit 1935 Freunden und Familien Spaß gemacht. Und die Leute lieben die Achterbahnfahrt zum Erfolg. Pass Go, nimm eine Chance-Karte und sie bauen vielleicht gerade die Immobilie deiner Träume oder du landest einfach im Gefängnis. Immobilien kaufen und verkaufen, Häuser und Hotels bauen, sie tauschen, Miete kassieren und Reichtum anhäufen. Aber was auch immer passiert, es ist Spaß auf dem Weg nach oben. Der Spieler, der am Ende des Spiels das meiste verdient hat, ist der Gewinner. Aber eigentlich ist jeder, der Monopoly spielt, ein Gewinner, denn es verbindet Familien und Freunde und sie verbringen Zeit miteinander. Die Geschichte von Monopoly kann bis ins Jahr 1903 zurückverfolgt werden, als die Amerikanerin Elizabeth Maggie ein Brettspiel entwickelte namens The Landlord's Game. Sie hoffte, dass ihr Spiel veranschaulichen würde, dass eine Wirtschaft, die die Schaffung von Wohlstand belohnt, besser ist als eine, in der Monopolisten unter geringen Zwängen arbeiten und sich der Grund und Boden in privaten Monopolen befindet. Dann nahm Charles Darrow, ein Verkäufer von Haushaltsgeräten aus Philadelphia, die Idee auf und nutzte sie, um das Spiel selbst zu vertreiben, unter dem neuen Namen Monopoly. Mit den realen Straßennamen und Grundstücken von Atlantic City, New Jersey. Im Grunde genommen kann das Spiel zwischen 2 und 8 Personen, die durch kleine Metallfiguren dargestellt werden, gespielt werden. Die Spieler würfeln mit 2 6-seitigen Würfeln, um ihre Figuren auf dem Spielbrett zu bewegen, Eigentum zu kaufen, zu handeln und mit Häusern und Hotels zu entwickeln. Die Spieler kassieren Miete von ihren Gegnern mit dem Ziel, so viel Reichtum wie möglich anzuhäufen und andere Spieler in den Bankrott zu treiben. Die Ausstattung des Monopoly-Spiels ist einfach. Zuerst gibt es ein Monopoly-Spielbrett mit 40 Feldern, 28 Grundstücken, die aus 22 farblich gekennzeichneten Straßen bestehen, 4 Bahnhöfen, 2 Nutzflächen sowie 4 Eckplätze. Los, Gefängnis, freies Parken und gehe ins Gefängnis. Es gibt 2 6-seitige Würfel, Monopoly-Karten und Urkunden, 32 kleine grüne Häuser und 12 rote Hotels, Monopoly-Geld, Spielsteine und ein offizielles Regelwerk. 1935 wandte sich Darrow an den Spielzeug- und Spielehersteller Parker Brothers und versuchte, ihnen sein Monopoly-Spiel zu verkaufen. Aber sein Angebot wurde abgelehnt, weil sie glaubten, es sei zu kompliziert und enthalte zu viele Fehler. Aber als das Unternehmen bemerkte, dass Darrods Monopoly-Spiel sich in seiner Heimatstadt schnell verkaufte, überlegten sie es sich anders und kauften die Rechte an dem Spiel. Parker Brothers Version von Monopoly kam am 5. November 1935 erstmals auf den Markt. Am Ende des ersten Jahres wurden Monopoly-Sets in einer Menge von 20.000 pro Woche gekauft und Charles Darrow wurde der erste millionenschwere Brettspieldesigner. Im Dezember 1935, ein Monat nach der ersten Veröffentlichung von Monopoly, schickte Parker Brothers eine Kopie des Spiels über den Atlantik zu Victor Watson Senior von John Weddington Limited in Leeds, England. Watson und sein Sohn Norman probierten das Spiel an einem Wochenende aus und mochten es so sehr, dass sie beschlossen, die Rechte daran erwerben zu müssen. Also unternahm Watson den außergewöhnlichen Schritt, einen transatlantischen Anruf zu tätigen, von England zu den Parker-Brüdern in Amerika. Es war das allererste Mal, dass ein solcher Anruf getätigt oder von einem der beiden Unternehmen empfangen wurde. Und Parker Brothers war so beeindruckt, dass sie Watson und seiner Firma Waddington Limited die Exklusivrechte für Großbritannien und Europa sowie damalige britische Commonwealth mit Ausnahme von Kanada gewährten. Die Stadt London wird zum Schauplatz für das erste lizenzierte Monopoly-Spiel. Victor Watson erkannte, dass wenn er das Spiel für britische Kunden relevant machen wollte, müssten sich die Namen der amerikanischen zu bekannten Londoner Orten ändern. Er nahm also seine Sekretärin Marjorie Phillips mit auf einen Tagesausflug von Hauptsitz in Leeds nach London. Und die beiden suchten nach geeigneten Orten. Nachdem sie London durchquert hatten, war ihre endgültige Liste eine Mischung aus bekannten Wahrzeichen mit relativ obskuren Orten. Nun, die Londoner Version des Spiels mit seinen neuen Schauplätzen war erfolgreich und wurde sofort ein Hit. 1936 wurde es nach Kontinentaleuropa sowie nach Australien, Neuseeland und Südafrika exportiert. Schon sehr bald war es die Standardversion im britischen Commonwealth. Das neue Brett mit den Londoner Standorten wurde nicht nur in Australien und Neuseeland populär, sondern rund um die Welt. Und die ausgewählten Orte sind Millionen von Menschen vertraut geworden. Heute kommen Touristen aus aller Welt, um diese besonderen Orte in London wegen ihrer Präsenz auf dem Monopoly-Spielbrett zu besuchen. Und heute werden wir uns ihnen anschließen. Wir machen eine kleine Spritztour durch die Straßen von London, um einige der berühmtesten Orte zu besuchen, die auf dem Monopoly-Spielbrett vorkommen. Und wie könnte man das besser machen als zu Fuß oder auch mit einigen von Londons ikonischen Verkehrsmitteln? So, jetzt geht's los. Unsere Tour wird uns die perfekte Gelegenheit bieten, die wichtigsten Monopoly-Stätten in der Londoner Innenstadt zu besuchen. Und hoffentlich verpassen wir den Knast, aber finden einige kostenlose Parkplätze. Wir beginnen in der Fleet Street, nicht weit vom Sir Christopher Wren's berühmten St. Paul's Kathedrale. Die Fleet Street ist ein rotes Grundstück auf dem Monopoly-Brett. Es ist die ehemalige Heimat der Londoner Zeitungsindustrie. Ihr Name wird immer noch als Gattungsbegriff für die nationale Presse verwendet. Weiter geht's in der Fleet Street. Wir erreichen die Strand bei den königlichen Gerichtshöfen und gleich nebenan finden wir in einer prominenten Lage am Strand das Australia House. The Strand ist eine Hauptstraße in der Stadt Westminster im Zentrum Londons. Die Strecke ist etwas mehr als 1 Kilometer oder eine Dreiviertelmeile lang, westwärts vom Temple Bar zum Trafalgar Square. The Strand ist ein weiterer roter Besitz auf dem alten Monopoly-Brett mit einem Wert von 110 Pfund für ein Haus. Aber heute, im wirklichen Leben, ist es eine beliebte Gegend und der Wert einer Immobilie beträgt weit über 3 Millionen Pfund. Das ist ein Anstieg von über 2 Millionen % in den letzten 80 Jahren. The Strand geht in den Trafalgar Square über. Das ist die nächste Station auf unserer Monopoly-Tour. Er ist ein bedeutendes Wahrzeichen seit dem 13. Jahrhundert und ist immer noch einer der lebendigsten Orte Londons, in der Mitte der Stadt. Er ist umgeben von Museen und Kirchen, Galerien, kulturellen Räumen und historischen Gebäuden. Der Platz ist benannt zum Gedenken an den britischen Seesieg über Frankreich und Spanien in der Schlacht von Trafalgar im Jahr 1805. Die Mitte des Platzes wird von der 52 Meter hohen Marmorsäule dominiert und von vier riesigen Löwenstatuen, die jeweils 7 Tonnen wiegen, bewacht. An der Spitze der Säule steht eine Statue von Horatio Nelson, der die britische Marine in der Schlacht von Trafalgar kommandierte. Auf dem Monopoly-Spielbrett ist Trafalgar Square der dritte und das teuerste rote Grundstück. Vom Trafalgar Square wegführend in Richtung der exklusiven Gegend, die als St. James bekannt ist, war Pall Mall die erste Straße, die 1807 mit Gas beleuchtet wurde. Der Name Pall Mall ist abgeleitet von einem Spiel aus dem 17. Jahrhundert, ähnlich wie Croquet, das von der Aristokratie im nahegelegenen St. James Park gespielt wurde. Pall Mall ist eines der rosa Grundstücke auf dem Monopoly-Brett. Unser nächster Ort ist Mayfair, eine der dunkelblauen Immobilien auf dem Monopoly-Spielbrett. Das Viertel ist jetzt hauptsächlich gewerblich, mit vielen ehemaligen Wohnhäusern umgewandelt in Büros für die Hauptquartiere großer Unternehmen, Botschaften und Immobilienunternehmen. Aber es gibt immer noch eine Menge Wohnimmobilien, zusammen mit einigen exklusiven Restaurants sowie Londons größte Konzentration von 5-Sterne-Hotels. Mieten und Immobilienwerte hier gehören zu den höchsten, aber nicht nur in London, sondern in der ganzen Welt. Und das spiegelt sich auf dem Monopoly-Brett wider. Mayfair ist das teuerste von allen Immobilien. Direkt südlich von Mayfair befindet sich Piccadilly. Ein gelbes Grundstück auf dem Monopoly-Brett, beginnend an der Hyde Park Corner und endend am Piccadilly Circus. Diese große, kilometerlange Straße ist eine der breitesten und geradlinigsten in Central London und es ist ein Vergnügen, hier entlang zu schlendern und ist daher beliebt bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen. Am anderen Ende ist der Piccadilly Circus einer von Londons beliebtesten Zielen. Die Heimat der kultigen Piccadilly-Videoleinwände und Leuchtreklamen, zusammen mit der Statue des Eros. Jetzt geht's zum Leicester Square. Ein weiteres der gelben Grundstücke auf dem Monopoly-Brett. Es handelt sich um eine Fußgängerzone und angrenzenden Abschnitt der Straße im westlichen Ende von London. Er gilt als das inoffizielle Zentrum des britischen Kinos. Als nächstes kommen wir zu den drei grünen Immobilien auf dem Monopoly-Brett. Auf den Grünflächen befinden sich Londons älteste und luxuriöseste Einkaufsviertel. Das erste ist die Regent Street, die schon immer mit Innovation im Einzelhandel assoziiert wird und das ist heute nicht anders. Sie ist bekannt für ihre Flagship-Stores, darunter der größte Apple Store in Großbritannien. Die Regent Street kreuzt mit der Oxford Street, das zweite der grünen Grundstücke auf dem Monopoly-Brett. Mit über 300 Geschäften ist sie Londons und Europas verkehrsreichste Einkaufsstraße mit rund 500.000 Besucher täglich. Die meisten der weltweit bekanntesten Bekleidungsmarken sind in diesem Gebiet vertreten. Von der Oxford Street biegen wir in die Bond Street ein, das das dritte grüne Grundstück auf dem Monopoly-Brett ist. Eine weitere große Londoner Einkaufsstraße, die seit dem 18. Jahrhundert beliebt für den Einzelhandel ist, und viele Modegeschäfte beherbergt, die renommierte oder teure Artikel verkaufen. Es ist eines der teuersten und begehrtesten Lagen von Immobilien in Europa. Wir fahren jetzt die Park Lane entlang. Eine dunkelblaue Monopoly-Immobilie. Die dunkelblauen Park Lane und Mayfair sind die teuersten Immobilien auf dem Spielbrett, die Reichtum und Status repräsentieren. Früher war die Park Lane nur eine Landstraße mit eleganten Villen auf beiden Seiten, die durch den Hyde Park führte. Jetzt ist sie eine vielbefahrene 6-spurige Durchgangsstraße. Nun, es dauert den besten Teil eines Londoner Wintertages, um die verschiedenen Monopoly-Standorte zu besichtigen. Wir haben uns im Zentrum von London gut umgesehen und einige der interessantesten Orte sowie Immobilien in England besucht. Und hier ist die gute Nachricht. Wir sind nicht im Gefängnis gelandet. Aber so weit und breit wir auch schauten, ich habe noch keinen kostenlosen Parkplatz in London gesehen. Mit diesen ikonischen Orten in London, die auf dem Monopoly-Spielbrett vorkommen, ist es kein Wunder, dass das Spiel so erfolgreich war. Schon sehr bald war es für Familien und Freunde in ganz Großbritannien, dem Commonwealth und darüber hinaus eine beliebte Quelle der Unterhaltung. Es schien, als würden die Menschen überall Monopoly spielen. Nicht einmal der Zweite Weltkrieg, der nur 3 Jahre nachdem Monopoly nach Großbritannien kam, begann, verlangsamte die Attraktivität des Spiels. Vielmehr wurde es auf eine ungewöhnliche und unerwartete Weise beliebter als je zuvor. Im Laufe des Krieges wurden in deutschen Lagern 230.000 alliierte Kriegsgefangene festgehalten. Und während dieser dunklen Tage war Monopoly weit mehr als nur ein Spiel für diese Gefangenen. Es war eine Frage von Leben und Tod. Sie sehen, die britische Regierung hat beschlossen, alles zu tun, was möglich ist, um die Flucht der alliierten Gefangenen zu unterstützen. Und sie holten sich einen ungewöhnlichen Partner, um ihnen zu helfen. Monopoly. Ja, Monopoly wurde Teil eines brillanten, streng geheimen Plans, der vom Geheimdienst des Landes ausgearbeitet wurde, um alliierten Kriegsgefangenen zur Flucht zu verhelfen und sie in die Freiheit zu führen. Das ist passiert. Im Jahr 1939 gründete das britische Kriegsministerium den MI9, das britische Direktorat für Military Intelligence Abteilung 9. Ihre Aufgabe war es, den alliierten Kriegsgefangenen aus deutschen Kriegsgefangenenlagern zur Flucht zu verhelfen. MI9 begann sofort nach einer Person zu suchen, die sich spezialisiert hat, zu flüchten. Jemand, der ihnen helfen konnte, Strategien und Werkzeuge zu entwickeln, die den alliierten Gefangenen die Flucht aus deutschen Kriegsgefangenenlagern ermöglichen würden. Der Mann, den sie auswählten, war Christopher Hutton. Als er jung war, hatte er Harry Houdini, den größten Entfesselungskünstler der Welt, kennengelernt und sah ihn bei seinen Auftritten zu. Von diesem Moment an war er besessen von dem Fluchtkonzept. Hutton war der perfekte Mann für diese Aufgabe. Hutton erkannte schnell, dass eine genaue Karte, die zeigt, wo sich die Dinge befinden, wie sichere Häuser und wo sie Essen und Unterkunft bekommen können, eines der nützlichsten Elemente bei der Planung einer Flucht ist. Aber es gab ein großes Problem. Papierkarten machen eine Menge Lärm, wenn man sie öffnet und faltet. Sie reißen und nutzen sich schnell ab. Und sie werden zu Brei, wenn sie nass werden. Hutton und sein Team fanden eine perfekte Lösung. Seidenkarten. Sie konnten zu winzigen Knäueln zusammengeknüllt und schnell versteckt werden. Sie waren haltbar und leise. Außerdem verschmierten sie nicht, wenn sie nass wurden und trockneten schnell wieder aus. Seidenkarten waren perfekt. Aber wer konnte sie herstellen? Nun, es gab nur einen Hersteller in Großbritannien, der die Technik des Seidendrucks perfektioniert hatte. Und das war John Waddington Limited in Leeds. Rein zufällig genau dieselbe Firma, die Monopoly in Großbritannien lizenzierten und produzierten. Victor Watson und die Firma waren nur zu glücklich, bei den Kriegsanstrengungen zu helfen. Christopher Huttons kreativer Geist ging an die Arbeit. Und dann kam die Inspiration. Waddingtons machte sowohl Seidenkarten und Monopoly. Warum nicht beides kombinieren? Monopoly war groß genug, um eine Seidenkarte zu verstecken. Einen kleinen Kompass, eine Gigli-Säge, ein Feuer und das gefälschte Geld konnte das echte Geld verbergen, das die Kriegsgefangenen auf der Flucht brauchen würden. Es war das perfekte All-in-One-Fluchtpaket. Und wie es der Zufall wollte, waren Brettspiele eine Kategorie von Gegenständen, die gemäß der Genfer Convention in Care-Paketen enthalten seien und an Gefangene verschickt werden durften. Der streng geheime Plan war fertig. Waddington delegierte Arbeiter mit dem Projekt. Unter strengster Geheimhaltung und in einem sicher bewachten und unzugänglichen Raum auf dem Gelände der Firma begannen sie mit der Massenproduktion der Monopoly-Entfesselungskits. Als der Job erledigt war, waren die Monopoly-Fluchtbausätze nicht mehr von denen, die ein normaler Bürger in einem Geschäft kaufen konnte, zu unterscheiden. Sie waren perfekt und bereit, als Care-Pakete an die Kriegsgefangenen in Deutschland und anderswo in Europa gesendet zu werden. Aber eine Herausforderung blieb. Wie würden sie die Gefangenen informieren, dass die Monopoly-Spiele in Wirklichkeit Ausbruchssets waren? Nun, vor der Abreise zu Missionseinsätzen wurde den Fliegern und Soldaten gesagt, wenn sie gefangen genommen werden, sollen sie nach Monopoly-Spielen in den Care-Paketen suchen. Und in diesen Paketen wurden Huttons Teambriefe beigelegt, die Zitate enthielten und als Anhaltspunkte sowie als Inspiration für die Gefangenen dienten. Eines der beliebtesten und erfolgreichsten Zitaten, das Hutton und sein Team verwendeten, war ein Zitat aus der Bibel, Matthäus 7, Vers 7. Hier ist, was geschrieben steht. Bittet, und so wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgetan. Diese Botschaft und ihre Monopoly-Fluchtkisten haben sicherlich für viele alliierte Gefangene in deutschen Kriegsgefangenenlagern den Weg in die Freiheit geöffnet. Schätzungsweise ein Drittel der 35.000 Kriegsgefangenen, die erfolgreich geflohen sind, das sind über 10.000, die auf ihrem Weg in die Freiheit durch die Monopoly-Fluchtkisten unterstützt wurden. Hutton und sein MI9-Team produzierten eine Menge beeindruckender Fluchtpläne und Vorrichtungen, um den alliierten Kriegsgefangenen bei ihren Fluchtversuchen zu helfen. Aber so clever und so einfallsreich wie sie waren, wurden die Deutschen unweigerlich alle durchschaut. Alle, das heißt, bis auf das Monopoly-Fluchtpaket. Es ist der einzige Fluchtplan, der während des gesamten Krieges erfolgreich funktionierte. Die Monopoly-Karte, du kommst aus dem Gefängnis frei, hat für diese Kriegsgefangenen sicherlich funktioniert. Und die Botschaft der Bibel auch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Und wisst ihr was? Diese Botschaft kann auch heute noch für uns gelten. Besonders wenn man versucht, der Realität und übermächtigen Herausforderungen des Lebens zu entkommen, sowie auf der Suche nach innerem Frieden und Glück ist. Sie sehen, auch wenn viele von uns sich dessen nicht bewusst sind, haben wir alle in gewisser Weise etwas bekommen. Eine Komm-aus-dem-Gefängnis-Freikarte. Jesus macht es für uns möglich, aus unserem Gefängnis von Schuld, Sünde und Tod zu entkommen. Die Menschen versuchen alle möglichen anderen Dinge, um ihren Gefühlen des Gefangenseins zu entkommen. Aber die Realität ist, dass nur Jesus uns wirklich reinigen und frei machen kann. Deshalb ist er gekommen. Das war seine Mission. Hört, was er sagt in Lukas 4, Vers 8. Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Habt ihr bemerkt, was Jesus gesagt hat? Er sagte, dass er kommen würde, um die Freiheit für die Gefangenen zu verkünden. Jesus spricht über mehr als buchstäblich Menschen aus dem Gefängnis zu befreien. Er sagte, dass jeder, der sündigt, ein Sklave der Sünde ist. Also sind wir alle Gefangene der Sünde. Und tief in unseren Herzen wissen wir, dass es wahr ist. Wir sehen die Beweise dafür überall um uns herum. Und ja, sogar in unserem eigenen Leben. Denken Sie zum Beispiel nur an all die Abhängigkeiten, die wir sehen und erleben. Menschen können nach allen möglichen Dingen süchtig werden. Glücksspiel, Essen, Alkohol, Pornografie, Sex und Drogen, um nur ein paar zu nennen. Einige Menschen heute werden sogar süchtig nach Computern und dem Internet. Ja, wir sind alle Gefangene. Aber hier ist die gute Nachricht. Jesus hat uns eine Du kommst aus dem Gefängnis Freikarte gegeben. Er hat unseren Platz eingenommen und die Strafe für all die Fehler, die wir gemacht haben, bezahlt. Am Kreuz hat Jesus all eure Fehler auf sich genommen. Ängste, Schuld und Scham, damit ihr sie nicht mehr tragen müsst. Sobald man diese Wahrheit begreift, werdet ihr nicht nur frei aus dem Gefängnis eurer Vergangenheit sein, sondern auch frei, in Gott weiterzugehen und einen neuen Anfang in ihm zu erleben. So steht es in der Bibel in Johannes 8, Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist einfach so wunderbar, Gottes Du kommst aus dem Gefängnis Freikarte zu erhalten. Du kannst all die Schuld, Angst und Scham aus deinem Leben, aus deinem Geist, aus deinem Herzen werfen. Du kannst wahren inneren Frieden und Glück haben. Du kannst frei sein. Hört mal, was die Bibel in Johannes 8, Vers 36 sagt. Wenn euch also der Sohn frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Wirklich frei. Und wie bekommt man diese Freiheit? Nun, erinnerst du dich an die Nachricht, die Hutton und sein MI9-Team den Kriegsgefangenen schickten? Hier ist es wieder in Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgetan werden. So einfach ist das. Wenn du Freiheit sowie inneren Frieden und Glück willst, dann bitte einfach darum, jetzt, während wir beten. Lieber himmlischer Vater, wir sind alle Soldaten in der Schlacht des Lebens. Wir leben hinter feindlichen Linien. Bitte gib uns die Kraft, die Kämpfe und Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, durchzuhalten. Herr, wir sind es leid, im Gefängnis der Sünde zu leben. Wir wollen frei sein. Wir danken dir für die Du kommst aus dem Gefängnis Freikarte, die du uns in Jesus gibst. Wir nehmen Jesus als unseren Retter an und mögen wir bereit sein, ihm zu begegnen, wenn er kommt. Wir beten dies alles in Jesu Namen. Amen. Seien Sie nächste Woche wieder dabei, wenn wir eine weitere Reise des Lebens teilen. Bis dahin, erinnere dich an das letzte Ziel der Reise des Lebens. Nun sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen. Es wird keinen Tod mehr geben, noch Leid, noch Geschrei. Es wird keinen Schmerz mehr geben, denn die früheren Dinge sind vergangen.